Offene Fragen sind wirklich das A und O im pferdegestützten Coaching. Und deswegen sprechen wir heute genau darüber und auch über die Gefahren, die es gibt, wenn wir keine offenen Fragen stellen.
Und im Bonusteil verraten wir unsere drei Lieblingsfragen, die wir in fast jedem pferdegestützten Coaching verwenden.
Herzlich willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy.
Und ich bin Annabel Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings.
Du hast ja ein wunderbares Thema diesmal vorgeschlagen, nämlich das Thema der offenen Fragen. Warum findest du das so explizit wichtig? Magst du mal ein paar Einleitungssätze dazu sagen?
Ja, super gerne. Also ich bin ja ein Verfechter der offenen Fragen und ich finde es einfach immens wichtig, im Coaching offene Fragen zu stellen, die für diejenigen, die jetzt nicht so viel damit anfangen können, offene Fragen sind alle Fragen, auf die man nicht einfach nur Ja oder Nein oder Grün oder Weiß oder drei oder vier antworten kann. Starten in der Regel mit einem W. Ich gehe sogar weiter, ich nenne die gar nicht offene Fragen, ich nenne die gerne öffnende Fragen. Weil der Sinn dahinter ist ja, dass mein Gegenüber quasi sich öffnet und möglichst viel erzählt. Und es ist einfach Teil der Qualität im Pferdegestützten-Coaching, dass man gute, offene Fragen stellt und eben nicht allzu viele geschlossene Fragen. Und ja, diese offenen Fragen haben ganz viele Vorteile. Und wir haben vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Johanna und ich. Und jetzt gebe ich einfach mal den Staffelstab an dich, Johanna. Wo siehst du denn die Vorteile bei den offenen Fragen oder öffnenden Fragen?
Ja, ich finde das ganz schön, diese Umschreibung von dir mit dem Öffnen, ne? Und ich finde, da liegt ja auch schon der erste Vorteil drin. Also wenn wir sagen, wir sprechen, wir können uns ja, ich sage immer, man kann sich ja nicht gegenseitig in die Köpfe gucken. So, das heißt, wir müssen über das sprechen, was der andere gerade im Kopf hat. Wir müssen über dessen Emotionen sprechen, über das Muster. Und wenn ich offene Fragen stelle, habe ich ja überhaupt erst die Chance, rauszukriegen, was in dessen Kopf gerade los ist. Ja, das bedeutet, ein Vorteil von offenen Fragen ist definitiv, ich hole das Gegenüber da ab, wo er ist. Ja, also ich kriege ein Gespür dafür, wie weit ist der in seiner, bei mir heißt es dann Verarbeitungstiefe. Also wo, auf welchem Reflexionslevel ist derjenige schon unterwegs? Ich mache den Raum auf für die Interpretation, weil das ist es ja letztendlich für die Perspektive des Gegenübers. Und das interessiert ja, ne? Da wollen wir hin. Und nicht, was wir Coaches dann davon haben. Dass das Pferd jetzt links rumgelaufen ist, rechts rumgelaufen ist, stehen geblieben ist, gar nichts gemacht hat. Das interessiert ja nicht, ne?
Und je mehr die andere Person natürlich erzählt, umso mehr haben wir die Chance, dann konkret darauf einzugehen. Na, das ist natürlich dann der Vorteil der öffnenden Fragen, dass man in der Regel, es gibt natürlich auch Menschen, die eigentlich da auch nichts drauf antworten, aber in der Regel kommt da einfach ganz viel Information und ganz viel Erzählen. Es hat ja auch den Vorteil, ich nenne das immer Tasse leeren. Also die Menschen müssen erstmal ihre Tasse leeren, bevor was Neues reinpasst. Das heißt, sie müssen erstmal alles ausgesprochen haben, was sie belastet und wie die Situation ist, bevor sie auch offen sind, was Neues reinzulassen. Ja,
Ja.
und dazu ist das gut, ne?
Jetzt hast du aber auch was Spannendes angesprochen, finde ich. Offene Frage, schön und gut. Das lernt man in jeder Ausbildung, ne, wie man das stellt. Trotzdem gibt es ja auch offene Fragen, wo das Gegenüber erstmal gar nichts sagt. Oder wo das Gegenüber sagt, ja, weiß ich auch nicht.
Das stimmt.
Ja. Also das heißt, nur offene Fragen zu stellen, ist noch kein Erfolgsgarant. Sondern es kommt schon auch wieder auf das intuitive Gespür des Coaches an. Welche offenen Fragen sind denn jetzt stimmig und beantwortbar? Ne? Ich kann ja gleich mal meine Lieblings-anti-offene Frage bringen, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Also eine offene, also ist eine offene Frage, hilft aber im Prozess meistens sehr wenig, wenn ich den Coachee frage, warum ist das so? Also warum? Eine Warum-Frage ist ja per Definition eine offene Frage. So. Und manchmal brennt uns diese Frage als Coaches auch unter den Nägeln, weil wir uns das wirklich so ein Stück selber stellen. Aber ganz häufig führen Warum-Fragen zu Überforderung. Weil wenn das Gegenüber ja schon wüsste, warum, dann wäre es wahrscheinlich nicht im Coaching oder zumindest würde es mit dir dann nicht das Thema besprechen, was es gerade bespricht, weil es da schon eine Antwort drauf hätte. Also, was ich damit sagen will, ist, nur offene Fragen per se ist auch noch nicht des Löffels Weisheit, sondern, um nochmal zurückzukommen, was ist der Vorteil? Die Offenheit, die wirklich ganz bewusst reinzubringen. Und zwar nicht nur vom Coachee, sondern auch vom Coach. Ne, zu sagen, ich bohre jetzt nicht, ich habe nicht schon irgendwie eine Lösung im Hinterkopf und bohre mit meinen gezielten Fragen da rein, oder mit einer offenen Warum-Frage, sondern ich lasse den Raum da. Ne, ich bin neugierig, ich erkunde, ich mache eine Ortsbegehung, wie ein Detektiv zum Beispiel. Das finde ich so wichtig.
Und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass diese Offenheit, diese Neugierde eigentlich so das A und O ist bei diesen offenen Fragen, dass man wirklich sein Gegenüber verstehen möchte. Und du hast auch gesagt, durch diese Offenheit, die Offenheit wollen wir ja nicht nur vom Coachi haben, sondern der Coach soll ja auch offen bleiben und nicht schon Ratschläge geben. Das heißt, diese offenen Fragen oder durch diese offenen Fragen bleibt man auch wertneutraler. Ne? Man fragt quasi so auf einer Metaebene so ganz generell, damit man da bloß nicht schon seine eigenen Ideen reinbringt. Und das finde ich so wichtig, weil die eigenen Ideen des Coaches, die gehören da ja gar nicht hin. Ne? Also wir wollen ja erstmal wissen, wo steht der andere und welche Lösungsansätze hat die Person, weil ne, unsere eigenen Lösungsansätze sollen wir ja da gar nicht reingeben.
Ja, und das ist aber, was du so selbstverständlich sagst, ist, glaube ich, nochmal was, was wir klarstellen müssen, ne? Was so ein Wesensmerkmal von Coaching ist. Ne? Das ist eine Prozessbegleitung, es ist keine Expertenberatung. Wir wissen es nicht besser.
Ja.
Und das ist eine Haltung. Wenn wir uns auf diese Haltung stellen, können wir so mit offenen Fragen umgehen. Und ich fand das zum Beispiel ein ganz spannendes Studienergebnis auch in meiner Doktorarbeit, was da rausgekommen ist, dass wenn da ging es ja auch um Beziehungsgestaltung, ne, mit und ohne Pferd. Wenn die Coaches dachten, sie hätten die Lösung, aber der Coachee kommt einfach noch nicht da drauf. Und deswegen sind sie so in so direktivere Fragen reingegangen. Ne? Dann haben das die Coaches intuitiv geführt und den Prozess abgebrochen. Also abgebrochen. Das heißt, die sind nicht mehr wiedergekommen. Und ich habe das ja halt von beiden Seiten jetzt untersucht, aber in der Regel kriegst du das ja gar nicht mit. Ne? Dann sagt dein Coachee halt aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen ab, aber du weißt gar nicht warum. Und das war der Hauptgrund für die sogenannten Abbruchsstrukturen, ne? Dass wirklich der Coachee das Gefühl hatte, ich kriege hier keinen Raum, mir wird nicht wirklich zugehört, der Coach versucht mich in die Richtung zu drücken und der Coach auf der anderen Seite das Gefühl hatte, ich weiß doch eigentlich schon, wo es hängt. Wie bringe ich das Gegenüber dazu, das endlich zu erkennen? Das ist übertrieben ausgedrückt. Ne? Und das ist quasi der Anfang des Ende des Endes eines Coachings.
Ich finde das so spannend, dass du da echt eine Studie drüber gemacht hast im Rahmen deiner Doktorarbeit, weil das Gefühl habe ich ja auch oft als Coach, dass wenn man da ein bisschen zu pushy ist und ein bisschen zu sehr seine eigenen Ideen damit reinbringt, dass der andere sehr gerne in Widerstand geht und dann die Beziehungsebene nicht mehr stimmt, der Prozess nicht mehr rund läuft. Ne? Also man muss sich da super gut zurückhalten und das ist ganz, ganz viel Übung. Ist aber auch ganz viel Fragetechnik. Ne? Also wir reden hier zwar so locker über, ihr müsst jetzt offene Fragen stellen, aber da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter, an systemischen Fragen, an Perspektivwechselfragen, an provokativen Fragen, die es so gibt. Ne? Die helfen alle, um quasi den anderen, wie du sagst, in seine Lösungsfindung, in seine Ressourcen zu kriegen. Weil das eben nicht unsere Aufgabe ist. Und es ist schön, dass du das wissenschaftlich quasi begleitet hast.
Ja, danke dir.
Ja, dass man wirklich erkennt, dass es dann abbricht. Ne? Die Beziehung bricht ab und man will nicht mehr. Es
Ja,
ist
und ich
nicht
fand das halt so
förderlich.
spannend. Als Forscherin kannst du das ja immer so von außen betrachten, die Prozesse und die Systeme, ne? In den untersuchten Fällen war das dem Coach oder den Coaches, war ein paar Mal in den Fällen so, nicht bewusst. War denen nicht bewusst, dass deswegen abgebrochen wurde. Und das ist halt, finde ich, ne, so, ja. Also es hat viel mit Selbststeuerung als Coach zu tun. Auch wenn man mal das Gefühl der Ungeduld verspürt im Coaching, das darf ja sein, ne? Wir sind ja auch nur emotionale Wesen. Dann muss ich dieses Gefühl der Ungeduld zur Selbststeuerung nutzen.
Ja.
Also, weißt du, was ich meine? Das ist ein
Ja.
Warnsignal für mich, zu sagen, okay,
Sich
oh, das läuft,
zurücknehmen.
genau, das läuft gerade schief, aber ich bin jetzt nicht zu pushy und gehe zu direktiv rein, weil das macht es nur schlimmer. Man kann am Gras nicht wachsen, ziehen, damit schneller wächst. Ne?
Genau.
Und guck mal, wir können ja mal ein Beispiel machen. Das sind ja echt kleine Feinheiten. Ne? Also nehmen wir mal an, jemand läuft so ein Hindernisparcours mit dem Pferd. Also der Coachee soll ein Hindernisparcours laufen und das Pferd bleibt an einem Cavaletti stehen, weil da muss ich ja die Füße heben. Das ist ja ein bisschen anstrengend, ne? Jetzt kommt es ja zu so einer Zwischenreflexion, weil du kannst ja den Coachee auch nicht, Frustrationstoleranz, ne? Du kannst ja nicht eine halbe Stunde da stehen lassen. Das könnte man vielleicht schon, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht unsere Art zu coachen.
Genau.
So, jetzt kannst du fragen. Dann gehst du hin und fragst. Jetzt kannst du fragen, warum geht das Pferd nicht über die Stange? Ist eine offene Frage. Was wird dein Coachee antworten?
Das weiß ich doch nicht.
Deswegen bin ich doch hier. Sag du
Genau.
doch mal. Oder du kannst fragen, wie wäre es, wenn du noch einen Anlauf nimmst? Ist aber auch geschlossen. Ne, weil es ist suggestiv. Ja, okay, habe ich nicht dran gedacht, könnte ich mal machen. Hopp, wenn Coach das halt denkt, mache ich das. Wird eine Schleife gedreht, Pferd bleibt wieder vor dem Ding stehen. Oder man fragt, was könntest du tun, um die Situation zu lösen?
Genau. Oder welche Alternativen gibt es? Oder ne, was fällt
Ja.
dir ein für eine Lösung? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es? Lass uns mal ein Brainstorming machen. Also wirklich die Verantwortung dem anderen zu übergeben, dass der Coachee quasi die Lösungen findet und an seinen eigenen Ressourcen andockt. Und deshalb
Ja.
machen wir zwar ja gerne ressourcenorientiertes Coaching, ne, und nicht Ratschlag-Coaching.
Ratschlag ist ja auch nur ein Schlag, ne?
Ja.
Und dann auch, also und das noch, was ich so am Anfang manchmal bemerke bei Leuten, die so sehr aus der Pferdeecke ins Coaching kommen, dass die in solchen Situationen manchmal wie sagt man denn so, leicht reinfallen in die Rolle des Pferdetrainers oder des Reitlehrers. Weißt du, was ich meine? Also, dass die dann plötzlich beginnen, die wollen dann dem Coachee helfen, dass das Pferd doch über die Stange geht, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, und fangen an, so Pferdetechnik-Tipps zu geben. Ne? Was heißt ich, du musst mehr Anlauf nehmen oder nimm den Strick da und dann funktioniert das. Oder noch schlimmer, wenn es das eigene Pferd ist, ne? Dass sie sagen, ja, ich weiß, also mein Pferd reagiert jetzt am besten dann, wenn du das und das machst und dann geht es über die Stange. Also, da sind wir
Ja.
völlig am Ziel vorbeigeschossen, ne?
Und darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, Pferdewissen zu kriegen oder zu lernen, wie man über eine Stange geht, sondern es geht ja wirklich um das innere Erleben in dem Augenblick. Dazu sind dann wiederum die offenen Fragen für die Reflexion wichtig. Und das innere Erleben kann zum Beispiel sein, er erlebt sich als hilflos oder er erlebt sich als, ich bin gescheitert. Ja, und diese Dinge müsste man dann
Ja.
bearbeiten. So, weshalb ist das ein Scheitern, wenn das Pferd nicht über die Stange geht? Und dann vielleicht, wie kannst du mit diesem Scheitern umgehen? Was für Strategien kannst du dann entwickeln, wenn du auch nächstes Mal wieder scheiterst, statt dem beizubringen, wie er jetzt mit dem Pferd übers Cavaletti geht? Weil darum geht es ja nicht.
Genau. Eben, man könnte super schön in die Anspruchshaltung reingehen, ne? Warum, welchen Anspruch hast du denn? Ne? Wann ist der Parcours gut gelaufen? Das sind die Coaching-Themen.
Ja.
Aber ich glaube, dass Pferdemenschen manchmal in diese andere Rolle dann verfallen, weil sie vielleicht aus zu wenig Erfahrung so das Gefühl haben, sie müssen dem jetzt helfen und das nicht aushalten ein Stück weit. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie möchten, dass der Mensch einen guten Abschluss macht. Ja, die möchten den Menschen mit einem guten Gefühl rausgehen lassen, was aber manchmal kontraproduktiv ist, weil wenn es um Scheitern geht, dann muss man diesem Scheitern erstmal drin bleiben und darüber sprechen, statt gleich zu helfen und zu sagen, guck mal, so kommst du übers Cavaletti und Hauptsache der Teilnehmer ist glücklich, ne?
Ja, und es
Weil
ist
das ist
auch
nicht das
ein,
Thema.
nee, und es ist auch ein verdecktes, was ist das Gegenteil
Training.
von Scheitern? Nee,
Ach
es ist
so.
auch ein verdecktes Erfolgserlebnis dann an der Stelle, weil das dann vielleicht vordergründig, so wie so ein Pflaster, erstmal ein gutes Gefühl machen könnte. Ah, es hat doch noch geklappt. Aber unbewusst zumindest bleibt das Gefühl, ich habe es ja alleine dann geschafft. Also ich weiß ja trotzdem nicht, wie es geht. Das heißt, in der Entwicklung ist derjenige nicht vorangekommen. Seine Comfortzone hat er nicht gestretched, ne, sondern er hängt eigentlich, wie du sagst, das nächste Mal hängt er wieder genauso da. Und das
Genau.
sich wirklich bewusst zu machen, die Übungen müssen auch nicht funktionieren, sondern gut, wenn sie nicht funktionieren, weil dann kommen wir in die Reflexion und dann können wir offene Fragen stellen.
Ja.
Um den Ganzen auf den Grund zu gehen, ist extrem wichtig. Wobei ich schon auch gucke, muss ich sagen, dass der Coachee schon mit einem guten Gefühl rausgeht, wenn es jetzt natürlich nicht um das Thema Scheitern geht oder so, ne? Dass der quasi das Gefühl hat, selbstwirksam gewesen zu sein.
Genau.
Also was geschafft zu haben, ne? Einen Erfolg gehabt zu haben, Fortschritt, eine Erkenntnis. Eben, und das muss ja gar nicht immer sein, dass die Übung dann funktioniert. Sondern ich habe das ganz häufig bei so Menschen, die viel Leistungsdruck haben, dass es das Erfolgserlebnis ist, die Übung unvollständig stehen zu lassen. Aber das ist das Erfolgserlebnis. Weißt du, wie ich meine? Also die Perspektive darauf, die emotionale Bewertung ist eine andere.
Naja, schön ist ja, wenn man dann zum Beispiel bezüglich des Scheitern coacht, ne, dann neue Lösungsalternativen entwickeln lässt, ne, und die Person dann mit dieser neuen Idee das nochmal versucht und dann erfolgreich ist, so aus sich selbst heraus, ne. Das ist natürlich dann Erfolgserlebnis pur
Ja.
und wo man sie wirklich in die Selbstwirksamkeit gebracht hat. Und das merken die sich auch, ne. Dann wissen sie, okay, es
Total.
bringt nichts, jetzt einfach aufzugeben oder zu sagen, Mensch, was ein Mist, sondern wirklich mal zu überlegen, okay, wie kann man es anders angehen?
Ja.
Ja, und
Und
dieses anders
da.
angehen, sorry, wenn ich dich unterbreche, dieses anders angehen, das kriegen wir eben nur raus durch diese offenen Fragen.
Ja.
Indem wir dem anderen die Möglichkeit geben, wirklich selber seine Lösungen zu finden. Ich mache dir noch ein Beispiel. Wenn man fragt, gehen wir links oder rechts? Ja, dann ist das total einengend. Aber wenn man sagt, in welche Richtung würdest du jetzt gehen wollen? Dann kann man auch nach oben und nach unten und diagonal und dreidimensional und whatever. Also es öffnet den Raum, ne? Deshalb auch öffnende Fragen.
Ja, und das sind die Feinheiten, ne? Jetzt ist es ja, wenn wir da schon beim Pferd stehen und ganz viel im Kopf haben und wir wollen uns eigene Ungeduld beobachten und den Prozess beobachten und uns steuern und gute offene Fragen stellen, da hat man ja ziemlich viel im Kopf als Coach, ne? Und du hast ja so einen Merksatz für offene Fragen, der dir hilfreich ist. Magst du den noch teilen?
Ich habe einen
Ja,
Merksatz.
guck mal, eine Frage muss nicht immer mit W anfangen.
Ja, das stimmt natürlich, ne? Also ich habe, ich nenne manchmal auch gerne so Halbsätze als offene Fragen. Also wenn jemand sagt, oder wenn jemand am Cavaletti scheitert, ne, dann kann man natürlich die ganz klassische offene Frage stellen, okay, welche Ideen hättest du jetzt noch? Man kann aber auch einfach fragen, und nu? Ne, also so Halbsätze oder einfach was reinwerfen, was letztendlich den anderen auch dazu bringt, einfach mal drüber nachzudenken. Und möglicherweise selber Lösungen zu finden. Ne? Oder man sagt, aha, links, ne? So dass man einfach ich sag mal, den Staffelstab oder den Ball wieder an den Gegenüber gibt. Also es müssen nicht immer ganz klassische W-Fragen sein, aber
Ja.
sie sollten zumindest so gestellt sein, dass der andere die Möglichkeit hat oder dass man selber keine Antworten reingibt. Vielleicht so.
Ja. Auch eine ganz schöne Art oder Methode, mit wenig Worten einfach nochmal so denjenigen auf sich selbst zurückzuwerfen. Ne? So wie du sagst,
Genau.
Staffelstab weitergeben oder einen Ball zurückwerfen, ne? So zu hinterfragen, zu öffnen, Fragen zu
Genau.
stellen. Einfach fragend reinzugehen. Ich glaube, das ist auch eine Grundhaltung von systemischen Coaches, ne? Weil wir wissen,
Ja.
dass wir unsere Welt ist wie Pippi Langstrumpf. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, also
Ja.
wir sind diejenigen, die unsere Brille aufhaben, die Welt, die Realität so konstruieren. Und das zu hinterfragen, das ist schon, das
Ja.
hinkriegst, ne? Da hast du schon
Ja.
mega viel geschafft.
Und ich bin ja nicht grundsätzlich gegen geschlossene Fragen. Ne? Geschlossene Fragen haben natürlich auch manchmal ihre Berechtigung. Zum Beispiel, wenn ich nachhake, habe ich dich richtig verstanden? Das ist eine geschlossene Frage. Oder eine geschlossene Frage kann auch sein, ist das wirklich so? Ne? Ist eigentlich eine Ja- oder Nein-Frage, aber das hinterfragt das nochmal so ein bisschen. Geschlossene Frage kann auch sein, wenn ich zum Beispiel eine Emotion dahinter spüre. Ne? Dann kann ich fragen, Ist das Wut, was ich da gerade bei Ihnen spüre? Ne? Das ist auch eine geschlossene Frage, aber ich habe es halt gespürt und es muss einfach nochmal abgeklopft werden, ne? Für mich zum Verständnis. Also sind eher so Verständnisfragen. Aber manche, ne, es ist ja, also offene Fragen stellen ist ja nun wirklich etwas, was uns nicht beigebracht wurde. Ne? Deshalb machen wir das ja auch in unserer Ausbildung so bis zum
Ja.
Exzess. Weil wenn man zu viele offene Fragen stellt, klingt das wie ein Verhör. Ne? Das ist wie wenn ein FBI-Agent so alles abklopft. Waren Sie um 11 Uhr da? Haben Sie das Cavaletti gesehen? Haben Sie den Fuß gehoben? Hatten Sie den Strick kurz? Also der wird ja völlig überrumpelt dann. Ne? Also das engt den anderen total ein, weil der nicht mehr so selber Ideen entwickeln kann, sondern nur noch dasteht und ja oder nein oder schwarz oder weiß sagt. Also das ist einfach total suboptimal, nur geschlossene Fragen zu stellen. Und ein großer Nachteil ist, dass Coaches dann viel zu viel arbeiten müssen, weil die Coaches müssen dann sich alles überlegen. Ne? Okay, was frage ich denn jetzt? Ah, Strick, okay. War der Strick kurz? Nee. Okay, war der Strick lang? Nee. Ah, was war er denn dann? War der Strick mittel? Ja. So, also ne, die müssen einfach viel mehr ackern und das ist natürlich besser, wenn der Coachi ackert, weil dann kommt einfach mehr und dann muss er mehr in die Reflexion gehen. Und durch die Reflexion und durch das Reden sortiert er sich überhaupt erst. Ne? Also wir müssen dem anderen überhaupt die Möglichkeit geben, sich zu sortieren. Und dazu sind halt die offenen Fragen oder öffnende Fragen so wichtig.
Ja, also ich finde, das wird dann auch wie so ein Ping-Pong-Spiel, ne? Was sich in der Geschwindigkeit auch immer hochzwirbelt, sodass man irgendwann denkt, so, oh Gott, was soll ich denn fragen? So. Und das ist einfach nicht zielführend, auch für beide Seiten ist. Ne? Der Coach ist nachher unzufrieden, weil er denkt, irgendwie bin ich jetzt nicht so zum Punkt gekommen. Der Coachee hat irgendwie nichts mitgenommen. Sondern da eine offene, also wenn man das merkt, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, ne? Wenn man merkt, man kommt in so ein Ping-Pong-Spiel, wie kommt man raus? Indem man wirklich eine offene Frage stellt und bis drei zählt und ab und aus.
Geduldig ist, genau.
Ja, wirklich
Ja.
auch mal zuzulassen, dass das Gegenüber ins Denken kommt. Also ich kann mich bei mir daran erinnern, am Anfang, ich bin eher ein ungeduldiger Typ. Mir ist es am Anfang auch schwerer gefallen. Inzwischen feiere ich das viel mehr, wenn ich merke, oh, die Frage hat gesessen, weil das kommt nicht sofort eine Rückantwort. Ne? Und dann eben nicht zu schnell weiter zu plappern. Auch wieder so eine Kunst, finde ich.
Ja.
Das dann sein zu lassen und zu gucken, was da kommt. Ja. Was sind denn so deine Lieblingsfragen?
Genau, ich wollte gerade sagen, meine eine absolute Lieblingsfrage, die ich in jedem Seminar, also empfehle den Leuten, sich wirklich einzutätowieren, egal in welcher Situation, ist, was heißt das konkret? Weil wir verstehen, also wir denken immer, wir haben den anderen verstanden. Ne? Der sagt irgendwas, ja, ich bin ein empathischer Mensch, dann sagt man, ja, kenne ich. So, wir haben aber keine Ahnung, was der andere unter empathischer Mensch versteht. Ja? Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie der andere sich selbst sieht, weil wir das aus unserer eigenen rosaroten Weltsichtbrille halt nur mal gucken. Und dieses, was heißt das konkret, ist einfach so eine Standardfrage, um noch mehr herauszufinden, Beispiele zu kriegen, um den anderen wirklich zu verstehen. Hast du denn auch eine Lieblingsfrage?
Frage immer ganz gerne, auch wenn was nicht funktioniert, zum Beispiel, wenn wir nochmal das Beispiel mit dem Cavaletti nehmen, was ist das Gute daran? Oder wie könnte deine Stärke darin sein? Das ist eigentlich so eine Lieblingsfrage von mir, weil das die Perspektive ganz häufig challenged und den Leuten einen neuen Standpunkt über sich ermöglicht. Ne? Auch mal zu sagen, okay. Das Gute daran, dass das Pferd jetzt gerade hier am Cavaletti steht, ist eigentlich, dass man ein Päuschen machen kann. Hat ja keiner gesagt, wie schnell wir den Parcours machen müssen. Und ich finde das heute ganz cool, mal wieder Kontakt zu Pferden zu haben und ich genieße das eigentlich. Ja, das ist eine Einladung für eine Pause.
Ist eine mega schöne Frage und die kommt ja auch so ein bisschen aus der positiven Psychologie, dass man wirklich die guten Sachen oder die Stärken darin erkennt, eben auch an einer blöden Situation. Ne? Da gibt's ja viele, die darüber auch wissenschaftlich geschrieben haben, dass das einfach sinnvoll ist, immer auch so ne, alles hat zwei Seiten, dass man eben auch die positive Seite daran erkennt oder die eigene Stärke darin erkennt. Ne? Also, was weiß ich, wenn jemand immer Angst hat, vor Publikum zu sprechen, dann kann man eben auch gucken, okay, aber was ist das Gute daran, dass man da so aufgeregt ist? Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Und eine habe ich auch noch, eine Frage, die ich sehr gerne stelle, weil wir ja sehr auf der Emotionsebene auch arbeiten mit Pferden, dass wir das auch in den Fragen immer wieder mal ansprechen oder nachprüfen. So, wie fühlst du dich damit oder wie geht es dir damit oder welche Emotionen hast du denn da dabei gehabt? Ne, das klingt manchmal so ein bisschen wie so eine Therapeutenfrage, so wie fühlst du dich damit? Da fühlen sich manchmal so an eine Therapeutensitzung erinnert. Aber letztendlich geht es ja genau darum, wie fühlst du dich in der Situation, wenn du über dieses Kavaletti nicht kommst? Ne, und dann ist man wirklich am Thema dran. Das ist das, was die Person belastet oder man findet so auch die Glaubenssätze raus.
Ja, und
Ja.
da darf man auch wieder unterstützen, ne? Also wenn jemand eben noch nicht so weit ist, direkt auch so, wie fühlst du dich? Oder nur sehr oberflächlich antwortet, dann auch weiter offen zu fragen, was heißt das konkret? Was könnte das
Genau.
Gute daran sein?
Genau.
Also die Fragen potenzieren sich auch.
Und dann ich fühle mich gescheitert. Ne? Ich fühle, als wenn ich gescheitert bin. Und dann kommt eine Frage, okay, und welche Stärke
Was ist
steht
das Gute
dahinter?
daran?
Super, guck mal, haben schon ein ganzes Coaching hier fertig.
Super gut,
Nein,
ne?
Spaß beiseite. Diese gute Fragestellung sind natürlich das A und O im Pferdegestützten-Coaching, weil erst dadurch wirklich die Reflexion, die tiefgehende Reflexion ermöglicht wird. Wir dadurch wirklich erst an den Kern des Ganzen kommen, wir auch die Zielklärung wirklich ordentlich machen können, nur mit offenen Fragen. Und wir sind das aber nicht gewohnt in offenen Fragen. Ne? Also wir sind das wirklich gewohnt, eher geschlossene Fragen zu stellen, weil wir uns, wenn wir ehrlich sind, auch eigentlich uns für den anderen gar nicht interessieren. Und das heißt, das muss geübt werden. Und das heißt auch, dass es gibt ja so viele unterschiedliche Fragetechniken, dass man die lernen müsste, damit man da wirklich gut an den Punkt in der Reflexion kommt und den anderen auch wirklich gut begleiten kann. Und wir haben euch jetzt zwar schon ganz viele Tipps gegeben und ihr könnt das gerne auch schon mal ein bisschen üben mit den offenen Fragen. Aber wir raten euch dennoch dringend, das ordentlich zu lernen. Und Johanna und ich, wir legen jeweils in unserer Ausbildung sehr, sehr großen Wert auf Coaching-Fragen, auf systemische Fragen, auf offene Fragen, auf öffnende Fragen, sodass ihr da einfach wirklich fit gemacht werdet in dem Pferdegestützten-Coaching und in der Reflexion. Oder, Johanna?
Kann ich nur so eins zu eins unterstreichen, ne? Also das ist das Handwerkszeug und das darf nicht unterschätzt werden. Wir haben ja an unseren Beispielen hier gesehen, auch eine offene Frage kann noch mal anders gestellt werden, ne? Es braucht schon viel Gespür und Technikwissen, dass das an zum richtigen Zeitpunkt passen kommt, ne? In diesem
Und
Sinne.
die Links zu unseren Ausbildungen findest du unten in den Notes. Und ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und auch noch ein bisschen weitergebracht. Empfehlt gerne unseren Podcast weiter. Schreibt uns, welche weiteren Ideen oder Fragen ihr gerne behandelt haben möchtet. Und ja, wir freuen uns auf euch und auch auf die nächste Podcast-Folge.
In diesem Sinne für ein wirkungsvolles Coaching mit dem Pferdeeffekt.
Deine Annabelle.
Und deine Johanna. Tschüss.
Tschüss.